Bei uns im Stadtradioprogramm widmen wir uns jetzt der aktuellen Ringvorlesung der Göttinger Universität. Sie steht in diesem Sommersemester unter dem Motto Nachhaltigkeit als Argument. In verschiedenen Vorträgen befassen sich Wissenschaftler unterschiedlicher Fachrichtungen mit der Existenz und der Entwicklung von Denkmustern über Nachhaltigkeit in Geschichte und Gegenwart. Der Osnabrücker Forscher Johannes Laufer hat sich in dieser Woche mit der Nachhaltigkeit als Strategie staatlicher Ressourcenökonomik im 18. und frühen 19. Jahrhundert beschäftigt. Außerdem erklärt er, warum der Harzer Bergbau in diesem Zusammenhang als ein Sonderfall gilt. Die Aufzeichnung der Vorlesung hören Sie jetzt hier auf der 107,1.
Vielen Dank zunächst, Herr Reitemeier, für die sehr ausführliche Einführung, die doch reichlich viel Vorschusslorbeeren bedeuten. Aber ich komme gleich noch zu der Stellung, die ich zu diesem Thema einnehme. Zunächst mal danke ich Ihnen auch für die Einladung, im Rahmen dieser Ringvorlesung zu sprechen. Und ich freue mich, meine Damen und Herren, dass Sie bei diesen Temperaturen den Weg hierher gefunden haben, um vermutlich einen weiteren Vortrag in der Reihe zu folgen, der, wie ich hoffe, dann auch halbwegs Ihren Erwartungen entspricht, nicht, dass Sie es am Ende bereuten, nicht vorne im schönen Wetter am Wilhelmsplatz zu sitzen. Ich selber biete Ihnen nämlich keinen ausgewiesenen wissenschaftlichen, ja, aus aktueller Sicht der Umweltgeschichte, keinen ausgewiesenen Vortrag zum Thema Nachhaltigkeit. Die Literatur dazu ist in den letzten Jahren angewachsen und ich bin auf diesem Feld eigentlich eher am Rande tätig. Das heißt, auch das, was ich Ihnen vortrage, sind mehr oder weniger Randprodukte einer zugegeben längeren Beschäftigung mit umwelthistorischen Fragen aus der Perspektive der Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Und gerade Göttingen, und damit möchte ich auch die Kollegiatinnen und Kollegiaten besonders begrüßen aus dem laufenden Vorhaben Nachhaltigkeit als Argument. Göttingen ist ja einer sozusagen der Gründungsorte der Umweltgeschichte und meine ersten Berührungen fanden im umweltgeschichtlichen Kolloquium bei Professor Bernd Herrmann in der Anthropologie statt. So wie das viele andere eben auch betraf, die damals aus den unterschiedlichsten fachlichen Zusammenhängen dort zusammenkamen und wirklich auch die Interdisziplinarität des umweltgeschichtlichen Ansatzes mit begründet und gestärkt haben. Ja, Nachhaltigkeit ist, geht das so oder übersteuert das? Nachhaltigkeit ist ein gewichtiges Schlagwort in wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Debatten. Das können wir alltäglich in den Medien nachvollziehen. Der Begriff kam bekanntlich mit der Umweltbewegung der 70er Jahre, übrigens aus den USA, da möge man sich heute doch noch mal dran erinnern, auf und steht seither vor allem für das Postulat einer ressourcenschonenden, umweltverträglichen Wirtschaftsweise. Ideen und Konzepte der Nachhaltigkeit, da erzähle ich Ihnen natürlich jetzt überhaupt nichts Neues, sind zudem sozialkonservativ oder auch sozialmoralisch unterfüttert, insbesondere wenn es darum geht, die Lebensgrundlagen auf dem Planeten Erde zu schützen. Und das vor allem für künftige Generationen, also auf lange Perspektive. Weder der Begriff der Nachhaltigkeit noch die Leitideen sind vollkommen neu. Dafür hat die relativ junge, inzwischen ja etablierte Umweltgeschichte eine Reihe von Belegen liefern können. Sie beziehen sich allerdings vorwiegend auf die zahlreichen normativen Quellen, wie dörfliche oder feudale Nutzungsregeln zur Regelung zur Allmende oder der Gemeinmark und die vormodernen Forst- und Waldordnungen. Dagegen mangelt es nach wie vor an Erkenntnissen zur Durchsetzung der Verordnung bzw. zur Praxis der Nachhaltigkeit. Wir können allerdings davon ausgehen, dass die Menschen der vorindustriellen Zeit in Abhängigkeit von den naturräumlichen Bedingungen nach heutigem Verständnis überwiegend nachhaltig oder naturverträglich wirtschafteten. Das mag bewusst oder konditioniert geschehen sein. Hinweise in dieser Richtung finden sich genug, wenn wir beispielsweise das Thema Recycling bereits seit dem Mittelalter nachvollziehen können, wenn es darum geht, Bauholz, Lumpen, Metalle, anderes weiterzuverwenden oder auch das frühe Altpapierrecyceln fällt bereits ins ausgehende 18. Jahrhundert. Vor einer vereinfachten, idealisierenden Sicht ist indes zu warnen. Besonders in Notzeiten und existenziellen Krisen wurden Werte und Normen der Nachhaltigkeit beiseite geschoben. Zudem bildeten Nutzungsregeln für Boden, Wasser und Wald die soziale Ungleichheit der feudalständischen Gesellschaft ab. Die Zeit vom 18. bis zum frühen 19. Jahrhundert, die nach gängiger Auffassung ja den Übergang zur Moderne und zur industriellen Welt markiert, ist gekennzeichnet durch eine Zunahme von Konflikten um elementare, naturale Ressourcen. Bevor ich nun mein Fallbeispiel vorstelle, möchte ich diesen Zusammenhang etwas weiter ausführen. Das scheint mir auch deswegen berechtigt, weil vielleicht die spezifisch montanhistorische Sicht möglicherweise aus meiner etwas beschränkten Wahrnehmung gar nicht per se so leicht zu vermitteln ist. Aber das werden wir sehen. Im Anschluss, also zurück zum Zusammenhang, im Anschluss an den Dreißigjährigen Krieg begann in den deutschen Territorien eine wichtige Etappe zum Ausbau des frühmodernen Staates und seiner Wirtschaft. Rudolf Vierhaus hier in Göttingen vom Max-Planck-Institut hat wegweisende Forschungen in dieser Richtung getrieben, auch wenn sie schon länger zurückliegen. Die Fürsten der Einzelstaaten und ihre Beamten orientierten sich dabei maßgeblich an den Lehrmeinungen des Merkantilismus oder vielmehr des deutschen Kameralismus. Das betraf zunächst die Politik der sogenannten Pöplierung oder Bevölkerungsvermehrung, etwa durch Anwerbung von Exulanten und ausländischen Arbeitsmigranten. Voran standen Ziele der Gewerbeförderung und der Verbesserung der territorialen Infrastruktur und Wirtschaftsstruktur, etwa durch Meliorationsprojekte. Bekannt sind die Ödland- und Moorkultivierung, beispielsweise in Ostfriesland oder auch im Oderbruch unter Friedrich II. Die demografische und wirtschaftliche Dynamik der Zeit fand Ausdruck in der Verbreitung außerzünftiger und bruttoindustrieller Gewerbe und Manufakturen sowie der steigenden Nachfrage nach Brenn- und Nutzholz, nach Metallen, nach Wolle, Flachs, Garnhunger, vom Garnhunger ist die Rede im ausgehenden 18. Jahrhundert, nach Lumpen als vorindustriellem Grundstoff der Papierindustrie beispielsweise. Universalgelehrte Wissenschaftler neuer Fachrichtungen wie Kameralisten und Technologen, aber auch Praktiker aus Handwerk und Gewerbe, widmeten sich im 18. Jahrhundert intensiv Fragen der kommerziellen Nutzung oder Wiederverwertung natürlicher Ressourcen und Grundstoffe. Ein wesentlicher Exponent dieser Richtung ist bekanntlich Johann Beckmann, der hier bis 1811 in Göttingen lehrte. Einen neuen Rahmen für Forschungsimpulse und einen breiten Wissensdiskurs boten die akademischen Aufklärungsgesellschaften. Etwa, und nicht an letzter Stelle, sondern ganz vorne, die Königliche Sozietät der Wissenschaften zu Göttingen, gegründet 1751, die besonders das Instrument der Preisaufgaben kultivierte. Eine der ersten Preisfragen der Göttinger Sozietät liefert für 1753 gleichsam die Bestätigung der These von der Ökonomisierung der Natur, die Günter Beyer, Reinhold Reit und andere aufgestellt haben. Diese Preisfrage lautete: Was gibt es in hiesigen königlichen Landen für Gewächse, deren Gebrauch zu Manufakturen oder anderen menschlichen Bedürfnissen noch unbekannt ist? Fragen der Ressourcennutzung, der Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung, des Wachstums von Landwirtschaft, Gewerbe und Handel oder auch der montanen Rohstoffgewinnung beherrschten nicht nur die Debatten fürstlicher Kabinette, sondern eben auch intellektueller Zirkel sowie der bürgerlichen Öffentlichkeit. Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, und das war einer der Impulse, verstärkten schwere Hunger-, Teuerungs- oder auch Versorgungskrisen den politischen Handlungsdruck. Wesentliche Ursache war eben das außergewöhnlich starke und langfristige Bevölkerungswachstum in weiten Teilen Nordwest- und Mitteleuropas, vor allem in protoindustriellen Gewerberegionen, aber auch im frühindustriellen England. Dort formulierte Thomas Robert Malthus 1798 als Reaktion auf die verbreitete Massenarmut sein sogenanntes Bevölkerungsgesetz. Er stellte eine düstere Prognose für die Lebensverhältnisse in den wirtschaftlich fortschrittlichen oder aufstrebenden Staaten Europas. Das Phänomen des Pauperismus, das den ohnehin breiten Sockel vorindustrieller Armut dramatisch ausdehnte, stand im krassen Widerspruch zum allgemeinen Wohlfahrtsversprechen des frühmodernen deutschen Fürstenstaats. Es stellte dessen Legitimität bereits in Frage, bevor die Französische Revolution den Reformdruck erhöhte. In Kurhannover entwickelte sich nach der Hungerkrise von 1771-72 ein bürokratisches Krisenmanagement. Die Amtmänner wurden angewiesen, die Ernteergebnisse, Getreide-, Kartoffel- oder Heuvorräte zu erfassen, um in Krisenfall oder zur Prävention Maßnahmen der Bevorratung, Verbrauchslenkung oder gegebenenfalls Ausfuhrsperren und Verbote zur Verwertung von Getreide und Kartoffeln oder auch Holz in Branntweinbrennereien und Brauereien zu erlassen. 1820 berichtete die Göttinger Polizeikommission an die hannoversche Regierung über die Ursachen des jetzigen hohen Holzpreises und des zu befürchtenden Mangels an Brennholze. Es folgte eine Untersuchung über den Zustand der Privat- und Kommunalforsten und den Holzverbrauch im südlichen Niedersachsen. Dem kam übrigens große Bedeutung, diesen Privatforsten im südlichen Niedersachsen, für die Holzversorgung Göttingens und des hiesigen Holzmagazins zu. Der zuständige Forstbeamte hebt in seinem Bericht 1821 die Privatforsten des Herrn von Stockhausen in Imsen hervor, die von ihrem Eigentümer nicht über die Nachhaltigkeit genutzt wurden. Aus den ansonsten überwiegend negativen Befunden leiteten sich amtliche Beschränkungen des Holzeinschlags und Holzverbrauchs, insbesondere für neue Branntweinbrennereien, ab. Ich widerstehe jetzt an dieser Stelle der Versuchung, mit dieser Episode in die unendliche Geschichte der Holznotdebatte einzutreten, die 1986 von Joachim Radgau ausging, der die Rede von der Holznot und der Devastation der Wälder als Versuch staatlichen Zugriffs auf die Ressource Holz interpretierte. Der Gedanke scheint mir ebenso zutreffend wie der Tatsachenbefund steigender Holzpreise als eindeutiger Indikator für Knappheit, ob nun verteilungsbedingt, infrastrukturbedingt, das sei dahingestellt. Im Ganzen wird sichtbar, dass sich der Staat mit dem Argument der Nachhaltigkeit verstärkt in Fragen der Ressourcennutzung einschaltete bzw. die Rechte Dritter zu beschränken suchte. Parallelen zeigen sich übrigens auch in der Landwirtschaft bzw. der zentralen Frage ihrer Verbesserung. Ich verweise hier nur kurz auf die verbreitete Kritik an tradierten Formen kollektiver Nutzung der gemeinen Mark. Die Plaggengewinnung zum Beispiel, ein wesentliches Element der bäuerlichen Heidewirtschaft, in Geest- und Heideregionen verbreitet und dort die Grundlage eines relativ ertragsarmen Roggenanbaus auf nährstoffarmen Böden, wurde in der Diskussion über Gemeinheitsteilung und Verkopplung als Raubbau und Ressourcenvergeudung diskreditiert. Albrecht Thaer, der zunächst in Hannover wirkende, renommierte Protagonist der modernen oder rationellen Landwirtschaft, bezeichnete übrigens diejenige Landwirtschaft für nachhaltig, die bei sorgfältiger Pflege der Bodenfruchtbarkeit dem Landwirt dauerhaften Ertrag sicherte. Noch ein kurzer Blick auf die Forstwirtschaft, das ist einfach nötig. Sie reklamiert für sich ja bis heute die Erfindung der Nachhaltigkeit. Als ihr eigentlicher Erfinder wird der sächsische Kamerad und Oberberghauptmann Hans Karl von Karlowitz genannt. Ich hoffe, ich langweilige damit jetzt nicht einige, denn der ist natürlich, wird immer wieder traktiert. Aber es steckt meines Erachtens ein wichtiger Kern in dem Ganzen. Karlowitz trat 1813 durch das Buch Silvicultura Economica oder Anweisung zur wilden Baumzucht hervor. Darin beschreibt er einerseits Methoden zur Substitution des Brennstoffs Holz durch Torf, Kohle, andererseits Methoden der planmäßigen Aufforstung. Karlowitz, einer der einflussreichsten Männer am Staat der Augustusstaaten, rezipierte ihm gut bekannte Vorbilder, darunter etwa die französische Waldschutzpolitik unter Ludwig XIV. Der typische barocke Untertitel seines Werkes, der über eine Seite geht, gibt näheren Aufschluss über Motive. Gründliche Darstellung, ich verkürze das jetzt hier, das müsste ich eine ganze Seite vorlesen, gründliche Darstellung, wie zuvörderst durch göttliches Benedeien dem allen halben und insgeheim einreißenden großen Holzmangel vermittelst Säh, Pflanz und Versetzung vieler Bäume zu prospizieren und eine immerwährende, nachhaltende Holznutzung für Land und Leute zu erzielen sei. Die volkswirtschaftliche, im Sinne der Kameralisten gemeinwohlorientierte Zielsetzung wird deutlich in der Formulierung zur notdürftigen Versorgung des Bau-, Brau-, Berg-, Hütten- und Schmelzwesens. Es ist nicht zufällig, dass diese Bereiche ausgewählt werden als sozusagen besonders holzfressende Gewerbe und förderungswürdig. Karlowitz mag in forstfachlicher Hinsicht ein wichtiger Multiplikator gewesen sein, von Erfindung der Nachhaltigkeit kann freilich keine Rede sein. Beispielsweise seit Mitte des 16. Jahrhunderts formulierten landesherrliche Forstordnungen zum Beispiel für den Westharz Leitsätze, wonach der Wald durch die geregelte Holzentnahme und Wiederausforstungen langfristig zu schützen sei. Besonders in Regionen mit gewerblicher Verdichtung und wachsender Bevölkerung erhöhte sich frühzeitig der Nutzungsdruck, der auch durch kollektive und private Holzentnahme oder Weiderechte auf den Wäldern lastete. Staatlicher Waldschutz entwickelte sich gestützt auf das Argument der Nachhaltigkeit vor allem im 18. Jahrhundert zum probaten Mittel, um Nutzungskonkurrenten im Wald zugunsten privilegierter Holznutzer zurückzudrängen. Bevorzugt berücksichtigt wurden dabei die meist unter staatlicher Regie geführten energieintensiven Berghütten oder auch Hammerwerke, deren Expansion auch im fiskalischen Interesse gefördert wurde. Beispiele dafür wären die im Herzogtum Braunschweig geförderten staatlichen Gründungen der Porzellanmanufaktur Fürstenberg, beispielsweise diverser Glashütten im Weserbezirk, im Hils und Id. Auch von hannoverscher Seite gibt es dies im Solling. Die energiewirtschaftliche Holzbasis dieser Betriebe schuf, wie bekannt, hinlänglich ja bekannt ist, der herzoglich-braunschweigische Oberjägermeister und Forstmeister Johann Georg von Langen, der als renommierter Experte übrigens auch die Verkehrsinfrastruktur der Region organisierte. Die Gründungen selbst waren vor allem Prestigeprojekte und dienten letztlich der fiskalisch kalkulierten Holzverwertung der ausgedehnten und eben von der Infrastruktur eher abgelegenen Staatsforsten. Gleichlautend etwa mit Karlowitz geschah dies zum Besten des gemeinen Wesens und der Satznamen Nahrung der armen Untertanen wie der lieben Posterität, also der Nachkommenschaft. Der Gedanke der Nachhaltigkeit entwickelte sich also in einem erweiterten Zusammenhang und in Verbindung mit der Doktrin des Kameralismus zum Prinzip staatlich gelenkter Ressourcennutzung, aber auch gleichsam zur programmatischen Leitidee des frühmodernen Fürstenstaates. Das Motto Posteritati, also für die Nachwelt zierte fürstliche Siegel und amtliche Drucke, verbreitete sich in Lehrbüchern der Kameralisten oder fand sich auch als Inschrift auf dem Fries des Ständehauses von 1758 in Hannover. Von diesen allgemeinen Betrachtungen nun endlich schlage ich den Boden zum speziellen Harzer Beispiel. Das Montanrevier des Westharzes im Gebiet der sieben Oberharzer Bergstädte entwickelte sich seit dem 16. Jahrhundert unter dem Einfluss der wölfischen Landesherren und der Ägide ihrer Bergverwaltung zum staatlichen Sonderrechtsbereich. Das fiskalische Interesse am Münzsilber förderte insbesondere den Bergbau auf silberhaltige Metallerze, der rasch zu einem der bedeutendsten Reviere des frühneuzeitlichen europäischen Erzbergbaus aufstieg. Die landesherrlichen Berg- und Forstordnungen garantierten den staatlich geleiteten Berg- und Hüttenwerken die bevorzugte Versorgung mit Holz und anderen Ressourcen, etwa auch Wasser. In Korrespondenz mit dem Aufschwung des Montanwesens setzten sich neue Methoden einer kontrollierten Bewirtschaftung der Harzforsten durch, die dafür bereits Ende des 17. Jahrhunderts vermessen und kartiert wurden. Weil Zustandsanalysen halfen, den Holzvorrat zu taxieren und Aufforstung nach Plan durchzuführen. Auf dieser Grundlage bildete sich eine moderne, rationelle Forstwirtschaft heraus, die weitgehend den von Karlowitz propagierten Prinzipien der Nachhaltigkeit folgte. Das bedeutete, dass nur so viel Nutzholz geschlagen wurde, wie durch Verjüngung der Baumbestände nachwuchs. Also das bis heute geltende Nachhaltigkeitsgebot, heilige Nachhaltigkeitsgebot, hätte ich was gesagt, der Forstwirtschaft. Den Nachweis für die erfolgreiche Praxis im Harz hat mein Göttinger Kollege, ich sehe mit Freude, dass er da sitzt, Peter Michael Steinsieg, schon vor etwas längerer Zeit minutiös geführt. Demnach gelang es, den Holzbedarf der Harzer Montanwirtschaft zumindest bis zum Ende des 18. Jahrhunderts weitgehend sicherzustellen. Die zeitweise rasante Ausdehnung des Bergbaus und der Hüttenwerke führte jedoch auch im 18. Jahrhundert und dann vor allem in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts immer wieder zu Störungen. Man versuchte vor dem Aufkommen der Eisenbahn, etwa durch die Verwendung von Torf oder auch Fichtenzapfen, durch Steinkohleanfuhr aus dem Deister, aber auch Holz aus dem Solling, vor allem eben das Buchenkohlholz für die Hütten, die Engpässe zu überwinden. Traten Borkenkäferbefall oder Windbruch ein, dann lag sozusagen eine Abkehr auch vom Prinzip der Nachhaltigkeit auf der Hand und man bediente sich an den reichen Mengen, wusste zu teilen dann gar nicht so schnell, wie man sie verteilen sollte. Im Unterschied zur Forstwirtschaft vertraten die leitenden Beamten der Harzer Bergverwaltung das Posteritäts- oder Nachhaltigkeitsprinzip seit dem 18. Jahrhundert als dezidiert ordnungs- und sozialpolitische Maxime. Das taten sie in der internen Korrespondenz mit der Regierung, aber auch bei öffentlichen Anlässen und in Druckschriften oder auch in Predigten, die ebenfalls oft gedruckt wurden, der protestantischen Geistlichen. Wie ist das zu begründen? Die Bergbeamten waren nicht nur für das Management der Montanwirtschaft zuständig, sondern auch für Recht und Ordnung und die sozialen Verhältnisse im Bergbezirk. Nach dem Abbau der metallreichen, oberflächennahen Erze hinkt der Fortgang des Bergbaus am finanziell und technisch höchst aufwendigen Tiefbau. Er erforderte die Bewältigung lagerstättenspezifischer struktureller Probleme. Die metalloiden Bestandteile der Lagerstätte nahmen nämlich mit fortschreitender Tiefe ab, und zwar nach Art, also beispielsweise Silbergehalt, Umfang und überhaupt Metallgehalt. Oder auch, sie wurden immer schlechter zugänglich unter den gegebenen technischen Bedingungen. Unter diesen Vorzeichen konzentrierten die privaten Anteilseigner oder Gewerken, das sind sozusagen die Kapitalgeber der frühneuzeitlichen Kapitalgesellschaften, ihr Interesse auf den Abbau der leichter erreichbaren metallreichen Erzmittel oder zogen sich aus dem Bergbau zurück. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts mehrten sich die Anzeichen für eine drohende Erschöpfung des Harzer Bergbaus, des Oberharzer Bergbaus, und damit des Verlusts an Erwerbsquellen der stark gewachsenen Bevölkerung. Die Bergbehörde erließ 1750 zunächst Niederlassungs- und Heiratsbeschränkungen. Entscheidend aber war, dass sie bei der hannoverschen Regierung die Finanzierung und Durchführung umfangreicher Projekte zur Prospektion und zur Fortsetzung des Bergbaus durchsetzte. Damit etablierte sie sich selbst auch als zentrale Herrschaftsinstanz in dem seinerzeit als Oberharzer Bergwerkstaat bezeichneten Revier. Besonders spektakulär war der 1777 begonnene Bau des tiefen Georgstollens als zentraler Wasserlösungsstollen für den Großteil des Reviers. Das war übrigens schon allein aufgrund seiner technischen Leistung zur damaligen Zeit. Er wurde nach 22-jähriger Bauzeit auf fast 11 Kilometer und in der Folgezeit bis etwa 19 Kilometer in 300 Meter Tiefe fortgetrieben. Die leitenden Bergbeamten, die zum Teil der kurfürstlichen Kammer angehörten, begründeten die immensen Kosten, die übrigens zum Teil als Sondersteuern für die Harzbewohner refinanziert wurden, als zukunftssichere Maßnahme, die nicht auf Gewinn, sondern auf die Erhaltung des Lebens und des Glückes so vieler Untertanen und noch die entfernteste Nachkommenschaft abzielte. Der Stollenbau überwand zwar die bisherigen naturgegebenen Grenzen des Tiefbaus, erfüllte die hohen Erwartungen in Verbindung mit dem weiteren Ausbau des Berg- und Hüttenwesens zum technisch vernetzten Großbetrieb, aber nur kurzfristig. Die Ausdehnung der Erz- und Metallproduktion stieß bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts erneut an Grenzen. Zudem wurde das Revier konfrontiert mit der ersten internationalen Konjunkturkrise, die die Metallpreise drückte. Der Erzabbau wurde auf Druck der Zentralregierung 1817 heruntergefahren. Kurzfristig war noch vermehrter Zugriff auf Reicherze genommen worden. Um die Folgen von Betriebsstilllegungen und Massenentlassungen zu kompensieren, das war völlig neu in der Geschichte des frühneuzeitlichen Erzbergbaus, wurde unter anderem die Nachlesegewinnung auf Halden ausgedehnt. Die Vorgänge um 1817 signalisieren eine Abkehr von den Grundsätzen nachhaltiger bergamtlicher Betriebsführung und auch von der Sonderstellung des Harzer Bergbaus im politischen Kontext. Unter dem Einfluss wirtschaftsliberaler Strömungen und der Staatsschuldenkrise nach der napoleonischen Herrschaft wurde auch eine Privatisierung des Harzer Montanwesens mit Hilfe britischer Finanziers in Erwägung gezogen. Führende Harzer Bergbeamte positionierten sich jedoch entschieden gegen die Pläne der Regierung. Sie lehnten weitere kurzfristige Steigerungen der Erzförderung als Raubbau ab und entwickelten ab 1820 Betriebspläne für die schadenbauenden Gruben sowie ein Konzept für Investitionen übrigens auch in das aufblühende Eisenhüttenwesen. Also im Zuge der Industrialisierung liegt hier ein Impuls. Die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts sollte damit hergestellt werden, weil es, wie der Bericht des Berghauptmanns hinzufügt, weil es unverantwortlich wäre, bloß an die Gegenwart und nicht an die Nachkommen zu denken. Die Regierung kannte ja diese Propaganda, aber sie beauftragte jetzt neutrale Gutachter, sogenannte neutrale Gutachter, ich will da nicht näher drauf eingehen, um zu klären, ob der Harzbergbau ohne Zuschüsse oder mäßige Gewinne wirtschaften und unter möglichster Berücksichtigung der Nachhaltigkeit des Bergbaus und der Wohlfahrt und Erhaltung der Untertanen fortbestehen könnte. Dabei sollte zugleich der Zustand der Gruben und ihre Förderleistung gemäß dem Posteritätsprinzip beurteilt werden, damit dem Bergbau entgegen bergmännischen Grundsätzen, damit der Bergbau entgegen bergmännischen Grundsätzen nicht in einen Raubbau ausarte, sondern, insoweit es mit der Sicherstellung der Haushaltsbedürfnisse, damit war der Fittanhofer Fiskus gemeint, vereinbar ist, auf die Nachkommen gebracht werde. Teile dieses Gutachtens finden sich übrigens auch in einer Publikation des Göttinger Mineralogen Professors Johann Friedrich Hausmann über den gegenwärtigen Zustand und die Wichtigkeit des hannöverschen Harzes 1832. Das Gutachten bestätigte unter dem Strich im Wesentlichen die Strategien der Harzer Bergbahn. Es wies mit Hinweis auf bedeutende wissenschaftlich-technische Fortschritte, wies es die Kritik von Seiten der allgemeinen hannoverschen Ständeversammlung zurück, dass der Harzbergbau unrentabel sei und eigentlich nur auf Staatskosten zur Versorgung der Harzbevölkerung weitergeführt würde. Der Bau des Ernst-August-Stollens, der in den Jahren 1851 bis 1864 auf 23 Kilometer Länge 400 Meter unter Tage aufgefahren und als Beginn einer neuen Zeitrechnung im Harz gepriesen wurde, dokumentiert, dass sich die Bergbahn mit ihren Vorstellungen durchgesetzt haben, gegen wirklich mächtige Fraktionen. Unter Berufung auf die Posterität stärkten die leitenden Bergbeamten somit ihre Position gegenüber der Regierung, aber auch gegenüber den privaten Kapitalgebern, Gewerken und den sogenannten herrschaftlichen Arbeitern, einer protest- und konflikterprobten Gruppe, die berufsständisch privilegiert war. Unter den Vorzeichen einer fast permanenten Krisenstimmung, die einerseits durch die absehbare Erschöpfung der abbauwürdigen Erze, andererseits den steigenden Rentabilitäts- und Wettbewerbsdruck auf international verflochtene Metallmärkten verursacht war, gelang es den Beamten immer noch, umfangreiche staatliche Subventionen für Großprojekte durchzusetzen. Sie beschleunigten damit die völlige Verstaatlichung des Bergbaus bis um 1850. Von der waren sie übrigens als private Gewerken selbst betroffen. Das kann ich jetzt hier aber nicht weiter ausführen. Ist ein spannender Punkt. Sie festigten aber umgekehrt ihre dominante Stellung als Verwaltungsbeamte und Manager über die liberalen Bergrechtsreformen 1860 in Hannover, beziehungsweise teilweise schon davor, und 1867 dann nach der Übernahme durch Preußen. Und sie profilierten sich dabei als Garanten für den Fortbestand des Bergbaus. Gegenüber dem Diktum vom Bergbau als primärer Erwerbsquelle der Harzbevölkerung versandeten allerdings zunehmend die Bemühungen um die Förderung alternativer gewerblicher Beschäftigungsmöglichkeiten, etwa auch metall- oder holzverarbeitender Fabriken. Es gab da wenige Ausnahmen. Noch 1821 wurde eine bei der Göttinger Akademie eingereichte Preisschrift eines Harzer Beamten prämiert, die sich eingehend mit der Frage befasste, wie den Harzbewohnern ein angemessenes und dauerhaftes Auskommen beschafft werden könnte, falls nicht unerwartet neue Erzanbrüche aufgefunden würden. Wenn Sie die heutigen Strukturprobleme des Harzes, die ja mit dem Auge fassbar sind, betrachten, dann können Sie darin durchaus eine Ursache erkennen. Im Klima der Industrialisierung und verschärfter sozialer Konflikte erlangte das Nachhaltigkeitskonzept der Harzer Bergbahn neue Qualität als Defensivstrategie gegen privatindustrielle Investoren und von oben verordnete, ja, neue Regelungen sozusagen der Produktionsabläufe, auch mit der Folge von Stilllegung. Nachhaltigkeit erfuhr Aufwertung als Gegenbegriff zum spekulativen Eigennutz und Wirtschaftsliberalismus. Die Revolutionsereignisse von 1848-49 und die Politisierung der Arbeiterschaft verliehen Nachhaltigkeit als Argument eine verstärkte Schlagkraft. Die Furcht vor politischer Radikalisierung und die sozialkonservative Gesellschaftspolitik des Königreichs Hannover stärkten noch den sozialprotektionistischen Kurs der Bergverwaltung und deren Bedeutung als ordnungspolitischer Faktor. Erstaunlicherweise verteidigten die jetzt preußischen Harzer Bergbeamten noch Ende des 19. Jahrhunderts ihre Grundsätze mit dem Prinzip der Nachhaltigkeit, also ihre sozial- und wirtschaftspolitischen Grundsätze, mit dem Prinzip der Nachhaltigkeit gegen scharfe Kritik aus dem preußischen Abgeordnetenhaus in Berlin. Der freien Markt- oder Wettbewerbswirtschaft und ihren Folgen stellten sie die idealisierte Sicht einer Harmonisierung wirtschaftlicher Interessen und sozialer Bedürfnisse bei Schonung der natürlichen Ressourcen entgegen. Vor allem ältere Beamte des Oberbergamts Clausthal kritisierten im Vorfeld tiefgreifender Betriebseinschränkungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts den von außen erzwungenen, übertriebenen Abbau reicher Erze nach fiskalischen statt volkswirtschaftlichen Grundsätzen, der die Lebensdauer des Bergbaus unnötig verkürzte. Ja, da haben Sie die kameralistische Auffassung des Volkswirtschaftsbegriffs noch drin. Das ist eine Umbruchssituation, weil das nicht selbstverständlich ist. Es stellt sich aber die Frage, gab es denn vorher die hier unterstellte nachhaltige Betriebspraxis? Tatsächlich beschränkte sich das Nachhaltigkeitskonzept der Bergverwaltung bis um 1850 nicht auf politische Argumente. Für Phasen des 18. und auch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind vorübergehende bergamtliche Regulierungen der Erzförderung nach Menge und Qualität nachweisbar. Doch bereits am Ende der hannoverschen Zeit wurde diese Praxis konsequent aufgegeben. Das zeigt der rasante Anstieg der Förderziffern und die Entwicklung des Bergbaus zur rationellen Massenproduktion. Dafür gibt es ganz bestimmte Vorgaben, die auch mit der Struktur der Lagerstätte zusammenhängen. Flankiert wurde dieser Prozess von einem moderaten Abbau der Belegschaften. Nachhaltigkeit und Industriekapitalismus schlossen sich im Montanwesen der frühen Neuzeit kategorisch aus. Wie in vorindustriellen Krisen gelang es erst mit Hilfe wissenschaftlich-technischer Innovationen, die Grenzen der Erzvorkommen im 19. Jahrhundert weiter auszudehnen. Wir haben es hier mit Vorstößen im Tiefbau bis Ende des 19. Jahrhunderts an die 1000 Meter unter Tage zu tun. Und damit gab es dank des Zugriffs auf bisher unbrauchbare Bestandteile der Lagerstätte, insbesondere das Zinkerz, auch noch für einzelne Standorte, wie beispielsweise die Grube Hilfe Gottes, die Chance, im globalen Wettbewerb bis in jüngste Vergangenheit, nämlich 1992, zu bestehen. Wofür steht dieses Beispiel Harz? In der Harzer Montanregion, jetzt vielleicht etwas oberflächlich betrachtet, aber resümierend, koexistierten meines Erachtens verschiedene Konzepte und Strategien von Nachhaltigkeit. Die frühneuzeitliche Forstwirtschaft setzt das ethisch-normative Prinzip seit dem 17. Jahrhundert in der Praxis um. Der Wald entwickelte sich infolgedessen zum Wirtschaftswald. Damit verbunden waren freilich auch nachhaltige Einschnitte in das Waldökosystem. Das erleben wir, wenn wir die Fichtenmonokultur des Harzes heute im Landschaftsbild des Oberharzes vor allem bestaunen, des Westharzes. Eigentlich war die Forstwirtschaft der Sonderfall. Die Strategien obrigkeitlicher Ressourcensteuerung, der Bergverwaltung richteten sich letztlich, wie auch im Allgemeinen im Montanbereich sichtbar wurde, auf die Beseitigung oder überhaupt in der kamalistischen Wirtschaftspolitik auf die Beseitigung von Wachstumsbarrieren der vorindustriellen Wirtschaft. Speziell im Montanwesen und der Rohstoffgewinnung gewann jedoch die Nachhaltigkeitsidee eine ganz besondere Bedeutung als Mittler im Dilemma von Fluch und Segen. Letztlich gehörte nämlich auch der Harz, wie alle übrigen Standorte des frühneuzeitlichen Erzbergbaus, zu den Verlierern der Industrialisierung. Ausgehend von der Begrenztheit jeder Lagerstätte möchte ich abschließend kurz noch auf die Grenzen industriellen Wachstums wenigstens eine Anmerkung bringen. Zweifellos trugen Industrialisierung und wissenschaftlich-technischer Fortschritt entscheidend zur Bewältigung gesamtwirtschaftlich wirksamer Mangel- und Teuerungskrisen und zum allgemeinen Anstieg des Lebensstandards in den Industriestaaten bei. Auf Kosten der Dritten Welt und so weiter, das will ich hier jetzt nicht traktieren. Durch massiven Zugriff auf fossile, nicht erneuerbare Ressourcen, wie vor allem den unterirdischen Wald nach Rolf-Peter Sieferle, fand am Ende des 18. Jahrhunderts ein grundlegender Stoffwechsel statt. Damit korrespondierte ein rapider Anstieg des Verbrauchsniveaus an naturalen Ressourcen, übrigens auch beim Holz, wenn Sie beispielsweise an das Holz als neuen Grundstoff der Papierindustrie denken und der Zellstoffherstellung. Die Idee der Posterität fiel in der Frühphase des Prozesses, wo eher die Rolle der Vermittlung oder Aushandlung divergierender Interessen zu. Als Zeitgenossen des Massenkonsums und eines scheinbar unerschöpflichen Warenangebots erleben wir derzeit verschiedene politische Versuche zur Lenkung, seltener dagegen zur Beschränkung des Ressourcenverbrauchs. Sie erinnern im Grundsatz an das Kriseninstrumentarium des frühmodernen Staates. Bei genauerer Sicht würde man allerdings vergeblich suchen, wenn man beispielsweise die Arbeitsmarktpolitik analysiert. Freilich geht es heute nicht nur um die Grenzen des Wachstums und des materiellen Wohlstands. Die globale Umweltzerstörung hat inzwischen ein Ausmaß angenommen, das die Lebensgrundlagen der Bevölkerung weltweit bedroht. Ich möchte daher schließen mit dem Nachhaltigkeitsplädoyer eines britischen Klassikers der Volkswirtschaftslehre. Es dokumentiert nämlich, dass der frühe Liberalismus von der Begrenztheit der naturalen Ressourcen ausging und mit einer stationären Wirtschaft den Idealzustand anstrebte. Also eine Relativierung des liberalen Wachstumskredos, was wir gemeinhin mit Liberalismus verbinden. Ich zitiere da auszugsweise John Stuart Mill aus seinen Principles of Political Economy von 1848. Frei übersetzt: Es ist nicht sehr befriedigend, wenn man sich die Welt genauer vorstellt, in der jedes Fleckchen Land bewirtschaftet, jede Wiese oder unberührte Weide umgepflügt ist, alle Vierbeiner und Vögel ausgerottet sind. Dann kann ich nur um der Nachwelt willen hoffen, dass sie mit einem stationären Zustand zufrieden sein wird, ehe er ihr von den Notwendigkeiten aufgezwungen wird. Vielen Dank.
Sie hörten Johannes Laufer zum Thema Nachhaltigkeit als Strategie staatlicher Ressourcenökonomik im 18. und frühen 19. Jahrhundert. Der Vortrag ist Teil der öffentlichen Ringvorlesung Nachhaltigkeit als Argument. In der kommenden Woche setzt Ruth Florak die Vortragsreihe fort. Sie referiert über das Lob der Genügsamkeit zur Idylle in der Literatur. Die Veranstaltungen der Ringvorlesung finden jeden Dienstag um 18.15 Uhr in der Aula am Wilhelmsplatz statt. Und die Aufzeichnung der Vorträge hören Sie einen Tag später, immer mittwochs um 12 Uhr hier in Ihrem Lokalradio.